Willkommen zu einer weiteren Folge von Brandia, deinem Podcast für Personal Branding. Und gleich geht's weiter nach dem Intro. Mein heutiger Gast ist super speziell und was ganz Besonderes. Er hat mal angefangen vor vielen Jahren in der IT-Branche als Consultant, aber irgendwann wurde seine innere Stimme immer lauter und dann kam die Transformation. Er wurde zum IT-Socializer, ist heute Influencer für das Thema IT-Sicherheit und hat dann noch seinen eigenen Event geschaffen, nämlich den D-Slam. Und wenn du es jetzt noch nicht weißt, die Rede ist von Reinhold Nawroth. Hallo, lieber Reinhold, grüß dich.
Ja, hallo Max, hallo alle da draußen.
Hi Reinhold, schön, dass du da bist, genau. Ja, super, dass du da bist. Es geht heute so um das Thema Personal Branding und vor allem auch so, wie hast du es geschafft, ja, zu einer Brand zu werden und auch irgendwo bekannter zu werden, digital sichtbar und digital bekannt zu werden. Und ich will ja so ein bisschen Geschichten zum Nachmachen bringen und zeigen. Und ja, da bist du natürlich einer, der auf meiner Liste ganz oben stand, weil dich mittlerweile ja total viele kennen, gerade in der IT-Szene. Hast du eine Vorstellung? Ja, oder erstmal, wie geht's dir denn überhaupt?
Oh, gut, danke. Die Sonne scheint draußen irgendwie. Es ist ein wunderschöner Tag. Es ist ein bisschen Frühlingsfeeling heute. Super. Mir geht's verdammt gut, ja. Danke.
Cool. Hast du eine Vorstellung, was so Personal Branding, hast du da eine Definition für dich im Kopf? Oder ist für dich, sind für dich diese ganzen Begriffe eigentlich nur gar nicht so wichtig und du sagst, hey, ich mache einfach. Wie ist das bei dir so?
Ja, das sind natürlich so Begrifflichkeiten, die werden immer sehr, sehr hochgespielt und das ist immer sehr wichtig. Ich finde eher so, dass das Personal Branding ist so das digitale Ich auf Social Media, was man lebt, was jeder haben sollte. Das digitale Ich klingt bescheuert. Also hat man gesagt, jeder ist eine Marke, weil jeder kann ja auch verkaufen und so kommt ja dieses Personal Branding als Wort. Ich verwende das auch ab und zu. Ja, also genau, Personenmarke ist ja auch so schön, aber komm, wir sind in deinen Bereich, das ist dann doch zu juristisch, aber irgendwie so kann man so nennen, ja. Also ich würde mich immer selten, also klar, ist das eine Personal Brand, ja, und bin ich auch Influencer, das sind alles so Begrifflichkeiten, mit denen ich mich manchmal echt schwer tue, wo ich mir denke, ich bin doch nur der ITler, der es auf den Punkt bringt und der es einfach sagt, weißt du, so, weil ich gut kommunizieren kann und gut mit Menschen kann. Also das ist dann, aber ja, das ist eine Personal Brand auf jeden Fall, natürlich.
Absolut legitim, weil ich habe da auch keine genaue Vorstellung oder irgendwie Begrifflichkeit im Kopf, wo ich sage, das muss genauso sein, sondern jeder denkt da wahrscheinlich anders drüber und jeder hat da so seine ganz eigene Meinung. Ich sag halt oft so, ja, Personal Brand, wenn du aus dem Raum rausgehst und Leute erzählen was über dich, dann ist das zumindest ein Indikator so für deine Personal Brand. Sagen die dann so, okay, cool, der macht dies und jenes oder eher irgendwie der ist doof oder wie auch immer. Neulich hat der Andreas Bierwert gesagt, auch wenn du ein Arsch bist, sorry, dann auch das ist Teil deiner Personal Brand und auch das solltest du nach außen sichtbar zeigen, weil dann ziehst du ja auch die richtigen Leute an.
Genau.
Also ganz easy eigentlich, gell?
Eigentlich,
und
ja.
Dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, boah, nein, auf keinen Fall, du musst auf keinen Fall authentisch sein, du musst ganz genau aufpassen, was du nach außen bringst und was nicht und so. Ja, das sind halt ganz andere Ansätze irgendwie. Klar, wenn du jetzt CEO von einem DAX-Konzern bist, dann hast du sicherlich da ein bisschen andere Verantwortung irgendwie, als wenn du so unterwegs bist wie wir. Mhm. Dann kannst du eigentlich auch wir können sehr authentisch sein.
Wir müssen sehr authentisch sein.
Aber
wir müssen sehr authentisch sein, finde ich.
Genau. Ja. Ja, wir müssen.
Wir können uns halt hinter keiner großen allgemeinen Marke, keiner großen Brand verstecken, sondern wir haben nur unsere Personal Brand und müssen die nach außen transportieren. Also deswegen haben wir gar keine andere Möglichkeit. Und wo du gerade gesagt hast, was ist denn ein Ansatz mit, ja, wie ist das, wenn eine Rolle zu spielen, ne, ist auch mal so ein ganz großes Ding. Kannst du machen, aber es wäre mir persönlich viel zu anstrengend.
Ganz ehrlich, ich hab ja in gewisser Weise so die letzten Jahre so ein bisschen eine Rolle gespielt, weil ich ja Anwalt war in so einer eher konservativen oder klassischeren Kanzlei. Und ich mag auch alle nach wie vor sehr gern dort, aber für mich hat es nicht so gepasst. Und ja, das war auch irgendwie anstrengend. Und jetzt, seit ich so mein Ding drehe, ist es viel leichter. Und ich glaube, das ist echt total wichtig für jeden. Sei du selbst und mach, was dir Spaß macht, weil dann blühst du ja ganz anders auf. Und das funktioniert dann trotzdem irgendwie, auch wenn du vielleicht denkst, das geht dann nicht und so. Es ist echt, wenn Leute was machen, was ihnen nicht Spaß macht, nur weil es halt Geld bringt, da kommt es dann zu Burnouts und so.
Mhm.
Was, genau, hier geht es ja vor allem auch so darum, einfach mal zu zeigen, wie hast du das, wie bist du an das Ganze herangegangen oder wie hast du es begonnen? Du hast mir auf einer langen VW-Busfahrt nach Osttirol Ende 2022 schon mal die Geschichte ein bisschen länger erzählt, aber magst du mir erzählen, wie du so, wo du so vor 10 Jahren noch standest, also was du da so gemacht hast und dann können wir so, dann können wir auf diesen, ja, dann im zweiten Schritt schauen, so wie kam es dann zu der Veränderung?
Vor 10 Jahren war ungefähr. Ich noch ein ganz, ganz klassischer ITler. Noch nicht mal so sehr IT-Consultant, sondern mehr noch wirklich in der operativen IT drinne im Bereich First, Second, Third Level Support. Ich habe viele Umzüge von Standorten, also wenn die eben halt, ne, ihre IT am Standort umziehen mussten mit allen Servern, mit allen Leitungen. Solche Dinge habe ich viel gemacht, bin da viel unterwegs gewesen, habe viel direkten Kontakt mit Anwendern gehabt, ja, viele Projekte, also wirklich ganz, ganz, ganz klassische IT, auch noch fernab von all dem ganzen Fancy-Kram, sondern ja, sehr, sehr, sehr bodenständig, ne? Wir sind viel draußen unterwegs, mit viel Handarbeit, Blechschrauben, Serverschränke zusammenbauen, also ja, IT-Handwerk, sage ich mal auch gerne dazu. Das war so zu dem Zeitpunkt noch der Fall, wo ich aber schon diesen ersten leichten Move dahin hatte, dass ich immer gemerkt habe, ich kann auch echt ganz gut mit Menschen und habe mich da auch immer schon stark irgendwie in Szene gesetzt, dass ich gesagt habe, okay, in so einem Fall, dass dann eben halt so ein Umzug stattfindet, dann gibt es natürlich eine Menge Sachen, die technisch organisiert werden müssen, aber du hast doch Menschen da, die eine ganz andere Erwartungshaltung von so einem Umzug haben, nämlich, dass da irgendeiner kommt, das alles abstöpselt, irgendwo wieder ranstöpselt und alles ist gut. Und die sich dann natürlich auch mal fragen, Mensch, warum dauert das so lange und ne, wieso ist denn das jetzt noch nicht? Und da habe ich festgestellt, da gibt es wahnsinnig viel Kommunikationsbedarf, wo man einfach sagen kann, neben dem technisch sehr gut umgesetzten Projekt brauchst du auch Leute, die Menschen an die Hand nehmen und da durchbringen, also ne, den Stakeholder oder die Anwender, ne, die dann wirklich da auch durchgeführt sind. Und das hat sich ja so bei mir mehr und mehr manifestiert, dass das die Aufgabe war, die ich mehr und mehr übernommen habe. Und von dort aus bin ich dann irgendwie auch, ja, habe nochmal einen Job gewechselt dann, bin dann auch nach Leipzig gezogen und sollte dort eigentlich auch wieder tatsächlich Rechenzentrumstechnik machen, Storage Management, also so, ja, klassische IT-Sachen halt. Und man hat dann damals, hat mein damaliger Chef erkannt, so, nee, warum sitzt der da in so einem Team? Warum ist der nicht draußen beim Kunden? Warum kommuniziert der nicht? Warum sorgt er nicht dafür Mehrwert? Und man hat mir dann, ja, eine Aufgabe an die Hand gegeben, dass ich mich um einen, also gefragt, ob ich das machen würde, ob ich mich um einen Kunden kümmern würde, der so ein bisschen auf der Kippe stand, wo es nicht so richtig gut aussah. Und gesagt, so, der wird wahrscheinlich uns verlassen. Das wäre halt nicht cool für das Unternehmen und du kannst ja mal gucken, ob du das nicht hinbekommst. Also du bist unverbrannt, dein Gesicht kennt man nicht, ne? Du hast einfach keine, ja, nichts, was du da, keine Vergangenheit, die du da mit reinschleppst. Wäre cool, wenn du es mal versuchst, also auch keinen Druck auflegen, weil hat bisher keiner geschafft. Also wenn du es auch nicht schaffst, dann ist es auch nicht schlimm, ne? So hat mir auch wirklich Druck da genommen und gesagt, ja, was hältst du davon? Und auf einmal war ich dann, ja, Kommunikator, Kundenbetreuer, Consultant, wie du es auch mal nennen möchtest, direkt beim Kunden draußen und hatte dann da die Aufgabe, mich in so eine Umgebung reinzufuchsen, vor allem auch die Bedürfnisse des Kunden zu verstehen und die dazu zu bringen, dass sie, ja, einfach das Gefühl haben, dass bei diesem Managed Service Provider, wo ich angestellt war, dass sie dort gut betreut sind und dass man da auch weiter einfach den Vertrag unterschreibt. Und da kam dann dieses IT-Socializing einfach nochmal ein Stück weiter durch, ne? Wo ich dann Erlebnisse hatte, wo ich mit Entscheidern gesprochen habe, die dann gesagt haben, so, ey cool, Reinhold, also das hat man uns jetzt so oft schon erklärt, aber jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Und da habe ich gemerkt, okay, cool, das ist gut. Das ist gut, ne? Und dann habe ich das halt auch mit anderen Kunden, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, immer wieder so Aha-Erlebnisse von denen bekommen, die gesagt haben, ja, jetzt, also du erklärst das so, dass ich das verstehe, ist mega, ne? Also jetzt weiß ich auch, warum ich dafür so und so viel Geld ausgebe und warum das sinnvoll ist und warum das andere Projekt zum Beispiel nicht geklappt hat oder, ne? Also solche Dinge. Und dann habe ich gesagt, damit könnte ich mich auch selbstständig machen, ne? Das wäre ja so eine Idee. Da war das erste Mal im Kopf drin. Aber okay, da habe ich es dann noch nicht gleich gemacht. Wie das immer so ist, so eine Idee kommt erstmal.
Weil du hast ja gesagt, du bist nach Leipzig gezogen. Mhm. Wo kommst du genau her?
Aus Hamburg. Ursprünglich aus Hamburg, geboren, aufgewachsen, aber seit 8 Jahren jetzt in Leipzig.
Du bist auch ein richtiger Seefahrer, gell?
Natürlich, ja. Ja. Das ist ja tatsächlich, also ja, an der Ostsee mehr oder weniger aufgewachsen. Meine Eltern hatten sehr früh ein eigenes Segelboot gehabt.
Wo in also, der Ostsee?
Großenbruder Fähre, also direkt gegenüber von Fehmarn.
Ah, okay.
Mhm. Und vorher haben wir lange Zeit auf der Elbe auch ein Schiff gehabt. Also ich habe tatsächlich auch eine lange Geschichte mit meinem Stiefvater zusammen damals das Segelhandwerk dann erlernt. Das war ganz cool, ja. Der hat einen Motorbootführerschein gemacht, also wir Motorboot gefahren und dann meinte ich irgendwann zu ihm, sag mal, ja, Jürgen, ist ganz schön, aber ich hätte viel mehr Bock zu segeln. Und dann sagt er, ja, kann ich nicht, habe ich nie gemacht. Dann sagt er, ja, ich doch auch nicht. So. Und dann haben wir halt angefangen, uns die erste Jolle dann zu kaufen, so, weißt du, der Sohn und der Stiefvater. Und dann haben wir das Ding im Garten, ja, restauriert und sind damit dann los und haben dann auf der Bille, wirklich ein sehr kleiner Fluss in Hamburg, so ein kleiner Industriefluss, haben dann da angefangen, segeln zu lernen. Aber das war so ein kleiner Exkurs. Also es ist immer so in meinem Leben, gab es immer so Ausbrüche irgendwo.
Cool. Ja, gut, für dich, du könntest jetzt wahrscheinlich 1000 Sachen aus deinem Leben erzählen. Ja, cool. Und was ich noch fragen wollte, genau, der Begriff IT-Socializer oder da hast du doch mal was erzählt, so eine Anekdote, wie du...
Der ist richtig alt, hm? Der ist richtig
riesig alt. Wie du dazu kamst.
Das war die erste Firma, wo ich gearbeitet habe nach meiner Ausbildung. So das erste Mal, dass ich in einem größeren, richtig großen IT-Team gearbeitet habe und dort natürlich als Anfänger erstmal in den Helpdesk gesteckt wurde. Ganz klar, wie man so macht. Und ich bin viel rumgerannt dort, habe viel Leuten vor Ort geholfen, auch ein Turnschuhnetzwerk, jede Menge noch, logischerweise. Und habe so unglaublich schnell die Menschen in dem Unternehmen kennengelernt. So, ich habe da irgendwie angefangen, ich glaube, es war im April oder so und dann war natürlich irgendwann Weihnachtsfeier und auf der Weihnachtsfeier kannte ich sehr viele Leute, also viel mehr als meine anderen IT-Kollegen. Das war ganz lustig. Ich sage, kennst du die alle her? Sag ich, ja, ich sehe die ja ständig, ich rede ja mit denen und so. Und da hat einer behauptet, meinte so, ja, Reini ist ja auch immer so, der ist ja auch immer so ganz dicht an den Leuten dran, der ist auch gar kein richtiger ITler. Und da hat ein anderer Kollege halt diesen Satz gesagt, so, nee, das kannst du so nicht sagen. Reini ist halt mehr so der IT-Socializer.
Cool, ja.
Ich glaube, es war, weiß ich nicht, 2005 oder so. Ja, ist echt lange her. Und dann habe ich das immer so, ich fand's eine schöne Beschreibung, wusste aber nicht, was ich damit anfangen soll, wie mir das in meinem Job helfen soll. Und habe sie dann erst später mal wieder rausgeholt, als es dann hinkam mit so, boah, jetzt geht es darum, sowas wie eine Personal Brand sich aufzubauen. Da kam das dann irgendwie raus. Ich sagte so, ja, ich bin der IT-Socializer. Ich spreche fließend IT und helfe dir gerne beim Übersetzen. Das war dann daraus cool. Irgendwie geboren.
Ja, cool. So. Mhm. Okay, und dann hattest du irgendwann die Idee, ich könnte mich selbstständig machen. Mhm. Und wie kam es dann dazu?
Ich habe es natürlich erstmal nicht gemacht. Ne? Ich habe mich nicht selbstständig gemacht, sondern ich habe mich erstmal verändern wollen. Ich dachte irgendwie, okay, das wäre so, kennt ja jeder, so der erste Move, sich zu verändern. Und ein Arbeitskollege von mir, der hat gewechselt in ein Startup. Die haben eine Cloud-Lösung für Handwerk gemacht. So fand ich aber auch spannend, weil ich gesagt habe, okay, cool, Handwerk. Also ich habe mal Elektroinstallateur gelernt. Ich fühle mich verbunden mit dem Handwerk und Cloud-Lösung und da halt mehr so technisch strategischen Vertrieb zu gehen, ein Partnernetzwerk aufzubauen, klang für mich irgendwie interessant. Klang für mich nach sehr viel Arbeit mit Menschen und auch da danach einer Branche zu helfen, also dem Handwerk zu helfen, in die Digitalisierung zu kommen, was dringend nötig ist. So, also da habe ich halt viel für mich gesehen, was ich gut fand. Und natürlich auch dieses Startup-Ding fand ich geil, ne? Ich fand ich einfach total cool. Das war einfach ein geiles Büro und so, und alle waren locker miteinander und haben alle zusammen gegessen und danach haben sie eine Runde hier Tekken auf der PlayStation gezockt. Ne? Also so. Ja. Ich fand's geil, auf jeden Fall. Hat mir Spaß gemacht. Aber das ging eben halt nur ganz, ganz kurz, weil dann kam eben halt Corona und dann hieß es alle ab ins Homeoffice, logischerweise. Und dann war das so, dass meine Aufgabe, ein Partnernetzwerk aufzubauen, strategischen Vertrieb zu machen, Kontakt zu knüpfen zu den Handwerkskammern, das war dann natürlich nicht mehr angesagt, sondern das war dann so, mach mal irgendwie Vertrieb im Dienst jetzt. Und da bin ich nicht für geeignet. Also so diesen immer wieder gleichen Ablauf, kalte bis mittelwarme Kunden dann irgendwie anzurufen und versuchen, die halt zu einer Demo zu bewegen und darauf und die in so einen Sales Funnel zu kippen. Und das ist nicht meins. Das ist wirklich nicht meins.
Also du bist nicht der Farmer, sondern der Hunter.
Total. Also der andersrum. Nicht der Hunter, sondern der Farmer. So. Ne? Taking care und so, das ist das ja der Farmer, und der Hunter ist ja der rausgeht und tatsächlich Abschlüsse macht und schießt. So.
Ja, und du bist der Hunter, oder?
Nee, ich bin der Farmer. Strategischer Vertrieb, lange mit dem Kunden betreuen und den dahin so betreuen, ne, dass man zeigt so, hey, ne?
Okay, also, aber und warum war dann aber Vertriebsinnendienst nicht dein Ding?
Ja, weil ich da hunten musste. Ich musste raus. Also ich musste halt ans Telefon ran und musste hunten, ne? So.
Ach so.
Und
ach so. Ich habe es nicht ganz kapiert, was so Vertriebsinnendienst bedeutet.
Also Vertriebsinnendienst bedeutete, du hast Leute gehabt, die mal in Touch waren mit dem Unternehmen, du hast die dann angerufen und hast dann gesagt, hey, komm, ich habe gesehen, ihr wart hier auf der Demo, cool, soll ich euch mal richtig zeigen, wie das Ganze geht, und die dann aber in einen Sales Funnel kippen und am besten halt auch einen Abschluss mit vielen Lizenzen verkaufen.
Ja, okay, verstehe, okay. Also das heißt, ne? So. Ja, okay. Ja. Du bist aber lieber jemand, der mit bestehenden Kunden da Beziehungen aufbaut und
genau, arbeitet. Und so. Genau, okay. Dafür sorgt, dass die da bleiben, genau, dass ihre Fragen beantwortet sind und dann eher halt ein Upselling, ne? So, dass man einfach über so einen langfristigen Zeitraum da Vertrauen aufbaut, dass die sagen, hey, sag mal, Reinhold, brauchen wir nicht auch so ein Mobile Device Management eigentlich, habe ich gehört. Also das sind eher so meine Dinge, ne? Cool, wenn du es in dem Job geschafft hast, dass dich der IT-Leiter von deinem Kunden, dass der dich eher anruft, als dass er die Thematik googelt, dann hast du gewonnen. Das ist das Geilste, was du erreichen kannst. Und das hatte ich halt an vielen Stellen. Das wäre
gesagt,
bevor ich das lange google, rufe ich dich an, du hast dich bestimmt schon damit beschäftigt. Ne? Ihr habt da bestimmt schon eine Idee bei euch. Das war dann so ein Punkt. So, und aus diesem Vertrieb-Innendienst habe ich gesagt, das ist ja furchtbar lang, also überhaupt nicht mein Ding, das ist ja furchtbar lang, ich muss irgendwas anderes machen. Kam dann, Mensch, vielleicht kann ich ja irgendwas mit LinkedIn machen. Also, ne, vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, darüber tatsächlich Kunden Interesse zu gewinnen, das Thema ein bisschen nach vorne zu treiben, vielleicht ein paar interessante Podcasts auch zu machen. Und ne, das war mein Gedanke und es hat dann auch einigermaßen gut funktioniert. Aber ich habe halt festgestellt, dass das, dafür war ich aber nicht eingestellt. So, stimmt natürlich auch. Und dann habe ich mich letztendlich entschlossen, das tatsächlich komplett zu machen. Also auch nicht komplett, sondern zu sagen, hey, ich mache mich jetzt damit selbstständig mit dieser IT-Beratung, mit dieser besonderen Art der IT-Beratung. Ich sage eigentlich, es ist eher so ein IT-Gutachter. Also ne, wirklich hinkommen, sich das angucken, das Ganze verstehen und dann den Entscheidern in den Worten erklären, dass sie es dann selber auch verstehen und dann in der Lage sind, gute Entscheidungen zu treffen. So, das war, wie gesagt, das muss ich, glaube ich, ganz für mich isoliert alleine machen. Dann natürlich auch erst mit so einer Krücke, wie fast, glaube ich, alle, so, ne, mit irgendwie so einer Halbtagsstelle noch, so 2 Tage die Woche dann noch angestellt sein und um dann den Weg zu gehen, dann irgendwann zu sagen, nee, komm, ich mach das jetzt komplett. Also das so der Weg dahin und also tatsächlich auch durch LinkedIn und durch den Spaß, den ich an meinem Social Media Auftritt, an meiner Personal Brand habe, dann dafür entschieden, das dann auch wirklich ganz machen zu wollen.
Cool, ja. Cool. Das war so während und gegen Ende der Corona-Zeit. Ich meine, wir kennen uns seit Herbst 2022. Ich weiß gar nicht, ob du da noch so Halbzeit angestellt warst oder schon nicht mehr.
Schon nicht mehr. Das war gerade, als wir uns kennengelernt haben, war gerade, wo das nicht mehr der Fall war.
Gerade nicht mehr,
okay. Das war ganz, ganz frisch, wo das, ja, wo die Stützräder ab waren, wie man so schön sagen könnte.
Ich kenne dich ja seit, ich würde sagen, so Mitte 2021, glaube ich, von LinkedIn. aber dann auch natürlich nicht aktiv, sondern nur so als Beobachter, so hey, da ist jemand so im IT-Bereich, der teilweise auch lustige Videos macht und dann haben wir uns ja dann irgendwie im Herbst 22 mal zusammengeschrieben für die gemeinsame VW-Busfahrt da nach Südtirol, nach Osttirol zu Dominik. Und wie hast du dann, wie war das? Also du hast ja, okay, du hast gesagt, Vertriebsinnendienst, ich könnte es mal versuchen mit so ein bisschen mehr nach außen gehen, digital und vielleicht Podcast, vielleicht dies und jenes. Wie hast du da angefangen? Also klar, LinkedIn, aber was sollen so die ersten Schritte?
Erstmal fängst du natürlich an, dass du denkst, hey cool, ich teile den Content meiner Firma. Das ist aber das Typische, ne? So, ich teile das. Da bin ich ja schon mal irgendwie aktiv.
Ja.
Und dann merkst du relativ schnell, ach, das bringt nichts. So komme ich hier nicht weiter.
Hast 4 Views, oder?
So. Ja, genau. So, oh, genau. Und einer davon war der Chef, der sich freut, dass du es geteilt hast. So,
genau.
Da habe ich halt gemerkt, okay, du musst eigenen Content machen, ne? So, du musst da was Eigenes machen. Und dann habe ich halt so meine ersten kleinen Bildbeiträge gemacht und das war dann auch irgendwie ganz lustig und ganz nett, aber da auch nicht so gebracht. Dann habe ich
so Selfies und
Selfies und so Situationen, dass ich habe, mein Thema war eben halt Digitalisierung und Handwerk und dann war ich halt unterwegs und da war es eben halt, Campingplätze waren alle geschlossen, ne? Und dann war aber ein Campingplatz, der war ziemlich gut automatisiert, also ne, von der automatischen Schranke über einen automatischen Check-in und die konnten halt ihren Betrieb weiterführen. So, ne? Also zu sehen, so durch Corona, vieles stand still. Die Unternehmen, die jetzt gut digitalisiert waren, haben da eher schon eine Chance gehabt. Das waren so die ersten Sachen, die ich so gebracht habe. So, ne? So das erste Zeug. Und dann kam halt irgendwann so das erste Video, wo ich mal tatsächlich darauf, ja, so auf persönliche Themen eher eingegangen bin. So eine ganz gute Location gesucht, wo ein bisschen gutes, einigermaßen okayes Licht war und ein bisschen leise und netter Hintergrund. Und habe ich mir damals ein iPad vor mich gestellt und mein erstes Video aufgenommen. Zack, so.
iPad, cool.
Und ja, das ist eine schlimme Kamera, weiß jeder, ne? So, und das hat dann ganz gut Wellen geschlagen, weil tatsächlich damals die unglaublich gehypte Dina Brandt, der trotzige Millennial, ne, tatsächlich ein nicht nur einfach ein Like, sondern ein Herzchen unter meinen Post gemacht hat und gesagt hat, tolles Video, ich höre dir voll gerne zu. Und das hat auch dazu gesorgt, dass ich ziemlich schnell dann von 78 Kontakten oder so dann auf über 500 in einer Woche oder so gekommen bin.
Cool.
Also das hat richtig durchgeschlagen, ne? Von dort aus war noch ein weiterer Schritt dazwischen, habe ich dann irgendwie nicht ganz 500 gehabt. Da habe ich damals der Roman Eckschlager, das war ja einer der ersten Leute, die so eine Lizenz hatten für ein LinkedIn Live. Das war ganz was Besonderes. Weiß nicht, ob du daran erinnerst. Das war ganz was Besonderes. Hatten ganz wenige Menschen, ja. Ne? Ganz, ganz wenige Menschen. Viele große Brands und aber er war einer der wenigen, die das da hatten und hat mich dann zu einem LinkedIn Live eingeladen, wo wir gesagt haben, okay, wir machen so ein IT-LinkedIn Live, wo die Besucher eben halt Fragen stellen können. Und er hat dann auch selber ganz viele Fragen gestellt. Das kam auch super. Ne? Das war so, das waren so diese Einstiege und danach hat sich das dann, ich hätte nicht gesagt, mehr und mehr verselbstständigt, aber danach ging es dann mehr und mehr los, dass so die Views relativ stabil wurden, dass ich gemerkt habe, das ist ja eigentlich überall, ne? Also so Content ist ja wirklich einfach überall da und überall in meinem Kopf drinne. Habe ich halt mehr und mehr gemacht, bis ich dann halt dort gekündigt habe in dem Unternehmen, weil ich halt gesagt habe, ich mach mich ganz selbstständig. Und dann habe ich den Content natürlich krass auf IT gedreht, ne? Also wirklich. Ja. Und da ist es dann nochmal einen ganzen Schritt besser geworden, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich rede jetzt wirklich von dem, wo ich richtig Ahnung von habe und wo ich auch total für brenne. Und das hat nochmal so diesen richtigen Boost gegeben. Also ne, sprich über dein Thema, mach das mit allen Emotionen, aber immer, und das ist mir immer mit dem Augenzwinkern. Also wir nehmen uns alle viel zu ernst. Alle,
ja, klar.
Alle hier, durch die Bank weg.
So. Was ich mal vielleicht festhalten will, ist, dass du halt das, über das du sprichst, in Jahrzehnten gelernt hast, oder? Also du hast wahrscheinlich so 20 Jahre lang in der IT-Branche schon mal vorher knapp 20 Jahre gearbeitet.
25, jetzt 25, mittlerweile.
25, ja. Und das heißt, du bist jetzt nicht irgendwie so ein Influencer, der dann einfach so irgendwelche Sachen rausballert und irgendwelche leeren Phrasen, sondern du verstehst es halt auch. Also auch wenn du jetzt vielleicht heute nicht mehr im Serverraum jetzt da irgendwie die ganze Zeit rumschraubst für andere, aber du hast es lang gemacht und weißt, was du da erzählst. Und das ist, finde ich, immer total wichtig, auch so zum Thema Authentizität und auch Ehrlichkeit, ja. Und dass du das, über das du sprichst, wirklich kannst. Und wenn du es nicht kannst, dann musst du es halt zugeben. Dann ist ja auch okay.
Ja, das ist völlig in Ordnung.
Auch okay.
Also, ja.
Aber dann eben nicht so sagen, hey, ich bin der Mega-Experte für das Thema, machst das aber erst seit 3 Monaten. Und da draußen gibt es Leute, die das seit 3 Jahren oder 30 Jahren machen. Und
ja.
Das ist immer das Problem, glaube ich.
Ich bin da auch wirklich tatsächlich, ja, sehr, sehr, du kannst im Bereich IT, aber ich glaube, es ist im Bereich Recht genauso, du kannst gar nicht alles wissen, das ist gar nicht möglich, dafür ist das viel zu weit. Und ich sage auch mal ganz klar, habe ich keine Ahnung von, aber das ist halt das Coole mittlerweile über mein sehr, sehr, sehr großes Netzwerk. Ich kann aber sagen, nee, weiß ich nicht, aber ich kenne jemanden, der es kann.
Ja, es ist bei mir auch so. Früher waren ja Anwälte auch immer alles, immer so, ja, das kann ich, mache ich dir alles.
Anwalt, ich kann das.
Und ich bin mittlerweile so, klar, ich bin ja auch selbstständig und habe jetzt nicht ein großes Team oder so, sondern bin alleine als Anwalt. Und da habe ich auch keinen Bock, irgendwie Sachen zu machen, mit denen ich mich nicht auskenne. Und dann sage ich auch, hey, da kenne ich den, der macht das gut. Und der freut sich halt auch. Und das kommt ja auch alles irgendwann zurück. Und das, da wächst ja auch dadurch ein Netzwerk. Es ist, also auch Anwälte sind mittlerweile so. Und das ist auch das Coole an diesen großen Netzwerken. Wie hat sich das bei dir angefühlt, als du gekündigt hattest? War das irgendwie, also, oder war das eh schon klar? Oder war das so eher?
Das war mehr oder weniger klar. Das hatte sich so ergeben. Das war unausweichlich. So, aus mehreren Gründen. Das war auch völlig in Ordnung. War für beide Seiten auch besser so. Muss man gar nicht tiefer drauf eingehen. Das ist fein. Wir sind uns auch immer noch fein heute. Das ist alles gut. Aber wir haben mal festgestellt, zusammenarbeiten ist vielleicht nicht die beste Idee. Ne? Also da, okay. Aber gut, dafür ist man auch nicht erst seit einem Jahr oder so im Arbeitsleben, sondern kennt das schon. Und dann denkt man sich so, hey, komm, cool. Vielleicht einfach nicht. Ne? So, genau. Haben da also die Zeichen der Zeit erkannt. Und das war schon krass. Das erste Mal. Also, ja, das erste Mal dann diesmal nicht arbeitslos zu sein, sondern jetzt selbstständig, ne? Also klar, gehst du los, also erstmal bist du ja trotzdem arbeitslos vom Ding her, aber dann loszugehen und zu sagen, ich hole mir jetzt gleichzeitig einen Gewerbeschein. So. Und das ist ja der Einstieg erstmal in alles, zu sagen so, hey, cool, ich habe jetzt einen Gewerbeschein, ich bin jetzt, ne? Ich kann jetzt Business machen, ne? So. Und gerade wenn man so viele Jahre vorher in Angestelltenverhältnissen, die ja einfach auch, ehrlich gesagt, rundum Sorglospakete sind,
klar.
Gehst hin, lieferst deine Arbeitsleistung ab, kriegst dein Geld dafür, fertig, okay, du kannst die Arbeitsleistung nicht abliefern, weil du krank bist, gehst du zum Arzt, lässt dir das bestätigen, bleibst zu Hause, gehst wieder hin. Also easy, ne? Es ist einfach total easy und du musst dich um nichts kümmern und wenn du nicht unbedingt willst, brauchst du auch nicht mal eine Steuererklärung abgeben, sondern alles, ne? Alles total easy. Easy,
genau.
So. Und dann kommst du natürlich in dieses, so, jetzt selbstständig, hurra. Das ist natürlich erstmal ein großes Ding, so, ne? Mit Krankenkasse, die bezahle ich jetzt selber, ne? Und da sagen alle hier, ja, mach doch privat versichert, und dann sagen auch Leute, boah, das würde ich dir am Anfang aber nicht raten und so. Also es kommen ja so 1000 Sachen aus, ne? Also, du kennst ja selber, so 1000 Dinge, die da auf einmal auf dich zukommen.
Und du denkst, das Einzige, was nicht kommt, das ist dann das regelmäßige Gehalt auf deinem Konto.
Ja, das ist glaube ich, so die erste, das ist so die erste Erkenntnis, die man dann sehr, sehr schnell gewinnt. Dieses, wenn du dir nicht wirklich den Arsch aufreißt, so richtig doll, dann überweist dir am Ende des Monats niemand auch nur einen einzigen Cent. Und das macht was mit dir, ne? Das macht was mit einem. Ich denke mal, auch für jeden nochmal ein ganz krasser Motivator für die eigene Personal Brand. So zu verstehen, ja, ich muss das jetzt machen. Und da kommen auf einmal so Sachen, was ich ganz witzig finde, so, wo man vorher gesagt hat, ja, ich bin kein guter Vertriebler im direkten Vertrieb, ne? Ich habe einfach mittlerweile festgestellt, wenn du sagst, du bist kein guter Vertriebler, dann hast du es einfach nicht nötig gehabt bisher. Genau. Also, weißt du, so, im Unternehmen nicht, weil du trotzdem, auch wenn du kein guter Vertriebler warst, ja trotzdem deinen Job hattest, also war es jetzt egal, ob du gut warst oder nicht, so, ne, du warst nur durch einen besseren Vertriebler, hast du nur mehr Geld bekommen, aber diese Tatsache ist jetzt, ohne selbst Vertrieb zu machen, bekommst du keinen Cent. Das macht dich zum guten Vertriebler.
Ja.
Also nicht zum guten vielleicht, aber zum motivierten, und ich würde auch sagen, zum definitiv kreativen Vertriebler. Du überlegst dir jetzt, wie du dein Produkt an den Mann bringst. Das überlegst du dir jetzt. Ne?
Auf jeden Fall.
Das andere zählt dann nicht mehr.
Auf jeden Fall. Bei mir war es ja auch 2020 so, Corona-Krise, dann gingen die Umsätze auch erstmal runter und die Kosten liefen aber weiter, Miete, alles, und das war damals recht viel auch. Und dann habe ich mir auch gesagt, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ich gehe jetzt irgendwie in eine Anstellung zurück oder ich packe das jetzt und ich lerne das jetzt mit Marketing und Vertrieb, ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Naja. Dann habe ich halt gesagt, okay, Kaltakquise, nee, das ist nicht meins. Und so kam ich dann irgendwann auch über gewisse Quellen und Inspirationen zu dem Thema LinkedIn, dass man da so langfristig was aufbauen kann. Und genau. Und ich war auch nie der Typ, der da irgendwie Bock drauf hatte. Mittlerweile habe ich mega Bock, weil es ist ja nicht nur Klinkenputzen, es ist eher Netzwerken und nach außen gehen. Das macht brutal viel Spaß. Weil es ist ja nicht stimmt. Billiger Vertrieb, so irgendwie, darf ich mal auf den Punkt kommen? So, sondern was wir machen, ist ja völlig was anderes.
Und ja,
was mega cool ist.
Also ich habe mittlerweile gelernt, was wir machen, ist ja tatsächlich klassisches Pull-Marketing. Ne? Wir zeigen unsere Expertise, wir zeigen, was wir können, wir zeigen unsere Sicht auf unser Thema und bringen dadurch dann Leute dazu, bei uns kaufen zu wollen. Das ist ja das, was ist. Und das Coole, das wirklich extrem Coole ist ja dabei, dass du dir dadurch, wenn du es sehr gut machst, teilweise den Vertrieb echt sparen kannst, weil da kommen Leute auf sich zu und sagen, ich kenne dich, ich kenne deine Personal Brand, ich kenne deine Beiträge, finde ich gut, ich will mit dir arbeiten. So. Lustigerweise sind das Menschen, die dann gar manchmal auch nicht mal hundertprozentig verstanden haben, was du machst. Die dann sagen, du machst ja irgendwie was mit IT, würdest du eigentlich auch das und das machen? Ja. So. Irre. Also, und dann kannst du Glück haben, dass es gut passt und dass du sagst, Daumen hoch, kann ich machen, ne? Ist genau mein Ding. Oder eben halt aber auch, dass du sagen musst, eher nicht so. Dann ist es gut, Leute zu kennen, die dann, wo du sagen kannst, nee, ist vielleicht schon eher so IT-Recht, frag mal lieber den Max. So, ne? Zum Beispiel. Also diese Momente. Und ich finde, da ist es auch sehr wichtig, ein großes Netzwerk zu haben, weil da kommt jemand und spricht dich an. So. Im Kaufinteresse. Und du kannst ihm jetzt nichts verkaufen, weil das nicht dein Ding ist. So. Dann hast du eine Enttäuschung bei dem erzeugt. Der ist enttäuscht. Mehr oder weniger. Ja. Er hat dich angeschrieben, der hat dir dein Problem geschildert und jetzt kannst du ihm nicht helfen. Und damit erzeugst du eine negative Emotion bei dieser Berührung, bei dieser Bewegung. So. Wenn du jetzt aber sagst, pass auf, ich verstehe, was du meinst, ist aber nicht mein Thema, ich habe da aber jemanden für dich, ist es für den kein negatives Erlebnis, sondern es war trotzdem cool, dich kontaktiert zu haben, weil darüber ist er an einen Kontakt mit Social Proof durch dich gekommen, der dann weiterhilft. Und deswegen denke ich auch immer so, das Netzwerk kann nicht groß genug und nicht divers genug sein. Du kannst nicht genug Leute aus verschiedenen Bereichen kennen. Es geht gar nicht, weil du dann ein wertvoller Kontakt bist, den man auch mal fragen kann. Und sowas ist halt, wenn du Menschen der kann jetzt ja deine Fachexpertise gar nicht bestätigen, weil du gar kein Projekt mit dem gemacht hast. Ging ja nicht. So. Aber trotzdem wird er dich in positiver Erinnerung behalten, weil du ihm weiterhelfen konntest. Und was bei dem hängen bleibt, ist, der Reinhold kann weiterhelfen. Ist verrückt, aber es ist so einfach.
Das ist, glaube ich, so dieser Halo-Effekt, dieser Abstrahleffekt. Wenn du praktisch eine positive Emotion hinterlässt, dann wirst du auch zukünftig mal für eine potenzielle Leistung von dir auch als kompetenter wahrgenommen, was dir natürlich weiterhilft. Und ich finde, es ist dann auch falsch zu sagen, vernetz dich bei LinkedIn absolut nur mit deiner potenziellen Zielgruppe, aber niemals mit Leuten aus deiner Branche, weil die interessieren dich ja gar nicht.
Ja.
Dann wäre ich mit Anmelden ja überhaupt nicht vernetzt. Und dann würde ich jetzt Leute wie jetzt den Olli, den Dominik, den Johannes und wie sie halt alle heißen, die würde ich nicht kennen. Und könnte aber auch nicht sagen, okay, Gesellschaftsrecht, das ist nicht mein Fall, das könnte jetzt aber der und der machen oder die und die oder Erbrecht oder wie auch immer. Und so wichtig, auch mit deiner Branche vernetzt zu sein, weil dieses Denken, das sind alles Konkurrenten, die mag ich nicht, das ist völlig falsch. Im Gegenteil, man kann so gut zusammenarbeiten. Absolut.
Ich gehe immer noch mal einen weiter, dass ich sage, nicht nur die vernetzt sich mit deiner Branche, sondern auch, es gibt da keinen, also was weiß ich, da kommt irgendjemand und der beschäftigt, der ist im Bereich Gebäudereinigung beschäftigt. Sagt, was habe ich denn damit zu tun? Ne? So, und vielleicht ist auch mit IT-Security nichts zu holen, weil er dann ein Unternehmen hat, was das alles für ihn regelt. Man könnte mal jetzt sagen, das ist ein wertloser Kontakt. Nee, ist es aber nicht, weil wenn der dein Content mag und wenn der dir folgt und wenn er sagt, hey, cool, da kann ich was für mich mitnehmen, dann kommen wir zu diesem Kontakten vierten Grades, die bei LinkedIn nicht angezeigt werden. Das ist dann nämlich diese Situation, was weiß ich, der Typ geht zum Fußballspielen oder so und da reden Menschen über IT-Security und der sagt, hey, ich kenne da jemanden, der macht ja bei LinkedIn, macht er das voll super, den musst du dir mal angucken. Na, und das sind Kontakte vierten Grades, die dann durch Fans empfohlen werden, die vielleicht gar nichts mit der Branche zu tun haben. Und das erlebe ich immer wieder. Und deswegen finde ich das so schwierig zu sagen, der oder die Follower sind für mich nicht relevant, gibt es eigentlich nicht. Weil die kennen relevante Menschen, die sind in Beziehung mit relevanten Menschen und ja, wenn du einen guten Eindruck hinterlässt, dann wird das abfärben.
Ich glaube, solange du halt durch deine authentische Art Leute anziehst, die ähnlich ticken wie du oder die dich sympathisch finden und die du sympathisch findest, allein schon, dass man auch mal, wenn man zum Beispiel irgendwo in Buxtehude ist und sagt, hey, da kenne ich jetzt den und den oder die und die und du triffst dich auf einen Kaffee, und das ist ein schönes Erlebnis, ist doch das auch schon das wert, dich mit irgendjemandem zu vernetzen, solange die Chemie stimmt. Und das finde ich auch das Starke halt gerade an LinkedIn. Ich meine, es gibt ja viele so Social Networks oder Social Plattformen, aber LinkedIn ist halt da so besonders stark. Du spürst halt irgendwann so, hat man so eine gleiche Wellenlänge und passt es von der Sympathie. Weil ich habe es früher so erlebt in meiner größeren Kanzlei, du kriegst halt irgendwas zugetragen, von einem Kollegen aus einem anderen Fachgebiet und der hat aber dann eine Frage im IT-Recht oder so. Dann hast du mit Leuten zu tun, die du vorher noch gar nicht kanntest, die auch zu dir eigentlich gar nicht passen, so von der Menschlichkeit. Ja. Du machst es trotzdem alles und so. Und jetzt habe ich eigentlich fast nur noch Mandanten, die zu mir passen, weil andere kommen ja gar nicht. Jemand, der jetzt mit Anzug und Krawatte aus einem sehr konservativen Umfeld kommt, Investment, Banking oder sonst wie, die gehen woanders hin. Die sagen nicht, hey, der Max ist genau mein Typ, mein Fall. Und ja, und das finde ich ja das Coole eben. Also LinkedIn, natürlich ist LinkedIn nur eine Plattform und es kommt auf die Menschen an, aber LinkedIn hat halt schon besonders gute Möglichkeiten, auch durch diese Kommentare, die viel, viel, viel tiefgründiger sind als jetzt irgendwo auf YouTube oder auf Instagram, dass du die Leute wirklich kennenlernst. Also für mich ist es jetzt nicht nur Vertrieb, sondern oder nicht nur Pull-Marketing, sondern auch Netzwerken. Ich meine, wir hatten am Anfang auch keine beruflichen so Berührungspunkte, so hey, wir müssen uns jetzt strategisch vernetzen, sondern irgendwann haben wir uns einfach mal durch den Zufall, durch Dominiks Einladung persönlich kennengelernt, was ja dann auch genial ist. Aber das ist halt auch die Stärke an diesem Netzwerk, dass du die Leute dann irgendwann auch live triffst. Und das ist ja das ganz besonders Tolle. Das macht dann richtig Spaß.
Ja, das ist großartig. Dafür super, dass es da auch immer wieder Events und Möglichkeiten gibt, um das zu tun. Weil wenn es rein auf so einer digitalen Schiene wäre, schwierig, also dauerhaft schwierig. Und ich habe es auf jedem Event, wie das mir Menschen begegnen, die immer sagen, hey, cool, endlich treffe ich dich mal live. Und ich denke so, ja. Und weißt du, was dann immer ein Thema ist? Komm, das musst du zugeben. Weißt du, was ist dann immer ein Thema? Die Größe, die Körpergröße.
Ja, genau.
Das ist das Ding. Das ist das. Oh, da habe ich nicht gedacht. Oh, dass du so groß bist, habe ich nicht gedacht. Also.
Ja.
Okay, ja, gut. Fein. Ne? Ich meine, denke so, wenn du den ganzen Content gesehen hast, hast du mich doch neben Dingen stehen sehen, die ein Größenverhältnis zulassen. Also, okay, aber es ist wirklich das Gesprächsthema Nummer eins. Immer.
Ja, weil das halt nicht siehst.
Geil, ne?
Es meistens so, nicht siehst. Also, ich meine, so Johannes Brandt mit 2 Meter. Irgendwas, glaube ich.
Oder echt?
So.
Ist der so? Guck mal, der hat ja auch nicht.
Der ist richtig groß. Der ist noch größer als Dominik Schürmann, glaube ich. Dominik ist ja auch schon so 1,98, oder? Also
der ist auch groß. Also wo ich das auch hatte mit Arian Russ. Der ist riesig.
Echt? Okay.
Ah, der ist riesengroß. Ich habe auf der OMR getroffen. Das war so, ach du Scheiße. Also deutlich über 2 Meter. Da gibt es so ein Foto. Da habe ich, hab ich auch tatsächlich, obwohl OMR-Zeit war, ne? Und OMR, also ne, für alle, die es nicht kennen, so die größte Online-Marketing-Messe in Deutschland, 70.000 Teilnehmer. Jeder, der irgendwas mit Marketing macht, postet dazu. Und ich habe tatsächlich am ersten Tag der OMR so ein Bild gepostet, Dinge, die ich nicht erwartet hätte. Und als erstes war halt so ein Bild, wo ich neben Arian stehe und du einfach siehst, dass er nochmal ein ganzes Stück größer ist als ich, aber richtig groß. Also Dinge, die ich nicht erwartet hätte auf der OMR und dann eben halt so, hey, wie groß Arian wirklich ist als Headline, hat krass eingeschlagen mit mehreren hundert Likes, wo man denkt so, ja, so die Größe ist ein Thema.
Ja, ich weiß nicht, zu mir hat auch irgendjemand gesagt, hey, du bist ja kleiner, als ich dachte. Tolga hat gesagt, hey, du bist ja massiver, als ich dachte. Wie gesagt, der Dominik Schürmann, der ist ja auch richtig groß. Der
ist richtig groß, ja.
Das siehst
ja.
du halt nicht, wenn du sitzt und wenn du da so irgendwie im Call bist. Mhm. Ja.
Ja, das ist schon auch
groß. Was tust du denn eigentlich dafür, Reinhold, dass sich Leute dann auch irgendwann mal live treffen?
Ich fahre schon ein eigenes Event, wo die Leute hinkommen können. Das ist ja relativ simpel, ne? Genau. Ah. Ja,
so. Ach so.
Easy, oder? So, ja. LinkedIn Level 3 einfach. Mach ja doch dein eigenes Event. Also,
ne? Ja, das war jetzt ein mega Übergang natürlich von mir, gell?
Geil, das ist gut gemacht, ja.
Geil,
ja, ich mein eigenes Event.
Ja, das ist natürlich zu dem Thema. Das darf natürlich in diesem Gespräch nicht fehlen.
Darf nicht fehlen, nee.
Ich kann ja mal. Also, wann habe ich das erste Mal davon gehört? In Osttirol, als wir wandern waren.
Dann den Berg hoch, ja. Beim Aufstieg.
Da ging dir das natürlich im Kopf um. Da hattest du das ja schon als Vision. Also, es gab noch keine genaue Location. Also, es gab auch noch keinen Termin und nichts. Aber du hattest die Vision und hast viel darüber gesprochen. Es ging dir im Kopf um, hattest gemerkt, wie es bei dir brodelt. Mhm. Was war da die Idee? Also, was wolltest du erreichen?
Tatsächlich ein IT-Security-Event auf die Beine zu stellen, was ganz anders ist als alles das, was es gibt, weil ich viele von denen, auf denen ich war, nicht wirklich gut fand. Also es gab immer so Teile, die ich gut fand. Das waren meist so die Messepartys und Menschen zu treffen und den Rest fand ich immer so, so. Und da war halt der Gedanke, was kann ich machen, um das anders zu machen? Wie kann ich es komplett anders aufziehen? Und ja, wie wäre das, wie würde man das anpassen? Und dann war halt der Gedanke, dass so eine Veranstaltung und Vorträge auf so einer Veranstaltung eigentlich auch Content sind, wenn man ganz ehrlich ist, ein Offline-Content. Und da jetzt aber Menschen hinzustellen, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, ja, da ihren Vortrag runterbeten zu lassen mit einem großen PowerPoint-Gewitter und, ne?
Und den Handzettelchen so.
Und Handzettelchen, habe ich gesagt, ist nicht sinnvoll, so funktioniert das nicht mehr. Heutzutage wird Content schnell konsumiert, in Shortform-Formaten. Und da haben wir gesagt, können wir nicht IT-Security-Content auch in Shortform machen? Also ne, deswegen hat diese Idee, den D-Slam, den Digital Security Slam ins Leben zu rufen, dass wir sagen, okay, auch bei uns hat jeder nur 10 Minuten Zeit. Wir wollen keine Werbung auf der Bühne, wir wollen kein Name-Dropping, wir wollen kein Bullshit, keine Folien, sondern wirklich einfach 10 Minuten Inspirational Talk, wie man so schön nennt, ne? Auch wirklich gerne kontrovers, ne? Wo man sagt so, bei uns war uns wichtig, dass du wirklich mal das sagen kannst, was du sagen möchtest und nicht denkst so, oh, der oder der große Sponsor findet das bestimmt nicht so gut, wenn ich dazu überrede, sondern nein, erzähl wirklich das, was du der Community mitteilen willst, um um vor allem ein großes Vertrauen mal zu schaffen, weil das meines Erachtens nach eine Branche ist, die sich hinter sehr viel Marketing versteckt, hinter sehr viel Buzzwords und sehr, Angst. Sehr wenig, ja, sehr, ja. sehr wenig Substanz, also sehr, sehr wenig für den Kunden zum Greifen. Und wir wollten eben halt ein Event machen, wo auch die Leute, die nichts mit IT-Security zu tun haben, hingehen können und danach sagen können so, cool, da habe ich so die richtig coolen Leute aus der IT-Security getroffen und mit denen würde ich natürlich gerne was machen. Also da kann ich mir super vorstellen, dass wir jetzt Projekte umsetzen, um die IT-Sicherheit zu stärken und weil die sind greifbar, ne? Die sind da, die verstecken sich nicht hinter großen Webseiten voll mit Phrasen oder, ne, sondern ja, die sind wirklich greifbar. Weil ich bin davon überzeugt, dass, also wir müssen was tun in dem Bereich Cybersecurity. Die Gefahr ist wirklich riesig, das ist unbestritten so. Aber ich denke, ein großer Vorteil, den die Angreifer haben, ist auch die Desinformation. Also die Leute sind schlecht informiert, die wissen nicht, was wirklich das Risiko ist, die wissen nicht, wie sie sich schützen können, die wissen auch nicht, wen sie zur Not anrufen sollen, wenn es halt nicht mehr funktioniert. Und der Gedanke zu sagen, wir schaffen einen Platz, wo die sich alle besser zusammenfinden, alle zusammen vernetzen, sorgt dafür, dass wir den Hackern das Leben schwer machen, weil Menschen, die eben halt gut vernetzt sind, die Freunde, die Partner haben, die sind sehr, sehr viel schwerer anzugreifen und sehr viel besser geschützt.
Ja, es gab ja dieses Event dann. Ich bin dann am Bahnhof Leipzig angekommen, bin ins Taxi gestiegen und dann hat der gesagt, oh ja, da ist was Großes da. Oh ja, ja, da sind schon von Obi lauter Leute hingefahren.
Cool, ja, das ist schön. Genau. Das ist,
Und nee, also es, ich fand's mega cool, das erste Event, die Slam 1. Hat draußen war es, glaube ich, sehr heiß, glaube ich, so 30 Grad. Mhm. Innen war es auch heiß. Mhm. Es war cool. Ich hab echt super coole Gespräche geführt, tolle Menschen dort kennengelernt. Viele auch live zum ersten Mal dann gesehen, kennengelernt. Also hat mir Spaß gemacht. Ich bin auf jeden Fall wieder dabei. Genau. Und wie war es für dich?
Auch für mich war es natürlich ziemlich irre, ne? Also ja. Emotional so eine der krassesten Dinge, die ich jemals irgendwie durchgemacht habe, irgendwie durchleben musste. Also dieses von, ich denke mir mal, ich mache das zu, ich setze das um und schaffe dann wirklich im ersten Jahr 200 Leute dahin zu bekommen, die dann das Ganze auch ja so abfeiern. Das war schon krass. Das war für mich war das emotional hart überladend. aber gut, also ich konnte es in dem Augenblick eigentlich gar nicht wahrnehmen, gar nicht fassen, dass das jetzt wirklich passiert. Und habe dann im Nachhinein erst zu an vielen Stellen gelesen, wie cool das war für die Leute da vor Ort, weil ich war ja nun auch noch damit eingespannt, dass ich die knapp 4 Stunden Bühnenshow mit moderiert habe, plus irgendwie den Ablauf da im Hintergrund noch mit koordiniert. Das heißt, ich war da sehr, 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 sehr eingespannt. Aber ich habe halt schon die geile Atmosphäre gemerkt. Ne? Ich habe gemerkt, dass sich irgendwie alle wohl zu fühlen scheinen, ne? Dass das hier wirklich richtig, richtig gut funktioniert. Ich habe auch gesehen, dass viele Leute ja, sehr, sehr in den Vorträgen drin waren und also jetzt wenig Handys draußen waren oder so, wie ich das sonst halt kenne von so Beiträgen, ne, von Veranstaltungen. Die waren alle echt wirklich bei den Themen mit dabei, haben die Leute getragen. Es ist echt richtig hart applaudiert worden, als wäre es ein verdammtes Rockkonzert gewesen. Das war schon sehr geil. Also sehr, sehr coole, sehr, sehr schöne Atmosphäre.
Cool, cool. Ja, wo siehst du dich in 5 Jahren? Hast du da so eine Vision? Dich und vielleicht Event und.
Das ist tatsächlich relativ, relativ schwierig zu sagen. Also wir machen jetzt den D-Slam das zweite Mal. Wir sehen jetzt gerade zu, dass wir daraus langfristig ein Geschäftsmodell entwickeln können, wollen. Da muss man gucken, wie das funktioniert, ob das so hinhaut. Auch immer mit dem Augenmerk darauf, dass wir sagen, wir wollen diese Veranstaltung als ein Community-Event behalten. Wir wollen es nicht bis ins Kleinste vermarkten rein und die große Marketing-Schlacht daraus machen, eben nicht. Das ist eine Herausforderung. Da müssen wir einfach gucken, wie uns das gelingt. Und wenn das gut hinhaut, dann kann das mit dem D-Slam noch sehr, sehr viel weitergehen. Und wenn, ja, insgesamt so für mich, also abseits vom D-Slam, so als IT-Socializer, denke ich, das Thema hat auch eine hohe Brillanz, eine hohe Relevanz, dass man sagt, okay, IT muss erklärt werden, es wird nicht leichter, es wird immer mehr und wir kommen immer mehr in die Situation rein, dass wir ja vor Entscheidungen stehen, die getroffen werden müssen und dass wir Menschen brauchen, die uns dabei helfen. Und wenn es einfach nur ist, indem sie das Ganze einfach mal für uns zusammenfassen und erklären und wir da ein gutes Gefühl haben. Also ich sehe immer wieder, wie muss sowas sein und wie gut ist sowas, wenn ich sowas selbst in Anspruch nehme. Beispiel mein Steuerberater. So, der ist nicht der klassische Steuerberater, sondern das ist so der Steuersocializer, hätte ich bald gesagt, tatsächlich. Weil der eben halt nicht nur Steuerberater ist, sondern der hat tatsächlich auch Steuerrecht studiert. Das heißt, der hat auch so einen, ne, sehr, sehr, sehr breiten Background. Und da merke ich eben halt, wie cool das ist, dieses Themen, die ich weiß, ich habe sie auf dem Zettel, ich muss sie angehen. Es kann mir eigentlich auch keiner abnehmen, wirklich. Also ne, letztendlich unterschreibe ich das noch. Aber da jemanden zu haben, der mir das in meinen Worten erklärt, finde ich einfach unglaublich wertvoll und denke, das wird auch zukünftig ein gutes Geschäftsmodell sein.
Cool. Wenn jetzt jemand noch nicht digital irgendwie vernetzt und sichtbar ist und sagt, es wäre was für mich und ja, oder ich bin gezwungen dazu. Was wäre so dein größter Tipp für diese Person? Vielleicht plattformmäßig? Gut, nehmen wir mal an, diese Person ist jetzt im B2B-Bereich tätig.
Ja, da bist du schon auf LinkedIn unterwegs, ja. Natürlich, klar.
Aber wie fängt man das an? Also wie macht man aus sich eine Brand oder was sind so die ersten Schritte? Was wäre so dein Tipp?
Also tatsächlich musst du, es ist eigentlich, es ist ein bisschen wie im Vertrieb, ne? Du musst überlegen, was haben die Menschen für Probleme? Mhm. So. Muss auch mal über, nachdenken über die Probleme, die Menschen haben, aber die sie gar nicht, an die sie gerade gar nicht denken, dass sie die haben. Mhm. Die aufzeigen, ohne dass es nach Vertrieb gleich wirkt und eine Lösung anbieten. Also vor allem dieses hau raus, hau dein Wissen raus. Ne? Glaub nicht, dass du das zurückhalten musst, weil dann keiner mehr bei dir kauft. Das können sich Leute sowieso nicht merken, sondern also die Botschaft ist eigentlich hau raus. Ne? Und das meine ich nicht nur Content, sondern Wissen. Mhm. Teile dein Wissen und hab keine Angst, dass du da zu viel rausgibst. So. Wird nicht passieren. Wird einfach nicht passieren.
Und viele haben ja so ein bisschen, also gerade in manchen Branchen hat man so diesen Perfektionismus ja eingetrichtert, auch gerade Anwälte, Steuerberater, muss immer alles perfekt sein. Und viele Leute kommen da nie in die Gänge, weil sie sagen, okay, da bräuchte ich ja jetzt irgendwie so ein professionelles Team, das dann mit uns dann sowas macht, eine Kampagne und bla. Wie siehst du das?
Also ich komme aus der IT und dort gibt es ja mehrere Möglichkeiten, um Systeme einzuführen oder Dinge zu testen. Das eine ist, du baust dir eine riesengroße Testumgebung und spielst dann theoretisch in so einem, ja, in so einem Testszenario, was natürlich niemals ganz der Realität entspricht, so Dinge durch. So, ne, das ist das eine. Und dann kommst du irgendwann dahin, dass du sagst, okay, ich glaube, ich habe jetzt irgendwas und das funktioniert, das muss dann funktionieren, ist dann getestet und dann schmeißt du das live irgendwo rein und dann muss das aber auch funktionieren. So, das ist ja die eine Sache. Und die andere Sache ist ja das Gute, wenn du eine, wenn du etwas hast, was nicht so relevant ist als Thema, was du sozusagen nebenbei bauen kannst und immer wieder testen kannst, ob es funktioniert, sagen wir das schön, Trial and Error, ne? Du testest einfach so, ah, okay, nee, ging nicht, zack, nochmal weg, andere Konfiguration nochmal, ah, nee, geht nicht. So. Und das ist LinkedIn. Das ist Social Media. Das ist eine unendliche Spielwiese von Trial and Error. Du kannst hingehen, du kannst was ausprobieren, kannst gucken, ob das funktioniert. Wenn ja, machst du weiter. Wenn nicht, änderst du es ab und immer und immer und immer wieder. Und das heißt ja immer, das Internet vergisst nicht, aber LinkedIn vergisst schon sehr schnell. Also keiner kann sich an seinen schlechten Beitrag von vor einer Woche erinnern. Und dazu kommt, es gibt ja auch Leute, die haben Angst, also zwei Ängste, die völlig unbegründet sind. Das eine ist, dass man einen Shitstorm abbekommt. Da denke ich immer so, einen Shitstorm, den musst du dir verdienen. Also dafür musst du erstmal eine Brand sein, die es irgendwie lohnt zu attackieren. Keiner attackiert irgendjemanden, der 200 Follower hat, im Leben nicht. Also da bist du auch absolut noch vogelfrei unterwegs. Das finde ich einfach eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und dann ist, schlechter Content geht niemals viral. Mach dir keinen Kopf drum, wird nicht passieren. Genau. So, wenn es schlecht ist, ne, dann musst du dir keinen Kopf drum machen, dass das viele Menschen sehen, dass es schlecht ist, sondern dann wird es halt auch einfach nicht gesehen. Gerade der LinkedIn-Algorithmus ist da ja gnadenlos. Und wenn es schlecht ist, dann wird es einfach nicht gezeigt, fertig, Ende. Und dann kriegst du auch sehr, sehr schnell das Feedback. Und wenn es gut ist, dann wissen wir auch mittlerweile, dass du da auch noch ruhig klein sein kannst. Wenn es gut ist, wird es trotzdem ausgespielt. Ja. Also du bekommst da ein sehr, sehr direktes Feedback aus den Reaktionen zurück und kannst sofort sagen, funktioniert das oder funktioniert das nicht und musst da eigentlich nicht noch die dritte Schleife gehen, um das dann rauszubekommen. Eigentlich nicht.
Und manche haben auch Angst vor blöden Kommentaren, also so schnippische, blöde Kommentare. Da sage ich immer so, mein Gott, derjenige, der den Kommentar geschrieben hat, hat scheinbar nichts Besseres zu tun. Mhm. Irgendwie scheint es sich ja doch von dir getriggert zu fühlen. Mhm. Nimm sie den Kommentar halt so als Spielwiese, erstens als zusätzliche Reichweite und dann kommentier halt auch freundlich auf diesen Kommentar zurück. Also schlechte Publicity ist auch Publicity, deswegen da auch keine Angst haben, glaube ich.
Und vor allem ist es auch total, was auch mal wichtig ist, so dieses Ding ist, das ist letztendlich auch deine Spielwiese, ne? Also wenn dir einer wirklich zu blöd kommt und dich persönlich angeht, ist vollkommen okay, den zu blockieren. Mach ihn weg. Also wenn du einfach denkst, es ist ja nicht so, dass du da auf so eine Bühne gehst und dich da jetzt abschlachten lassen musst, das musst du nicht. Das ist echt deine Bühne. Und wenn du sagst, der Typ oder diese Frau, die schadet gerade meinem Image massiv, und ich sehe keine Möglichkeit, das sachlich zu entkräften, weil es gar nicht um Sachliches geht, dann blockier den. Also mache ich wirklich sehr selten. Ich habe da großen Spaß manchmal auch dran, mich mit den Leuten dann da auseinanderzusetzen und zur Not auch einfach zu sagen so, okay, alles klar, so weit sind wir gegangen, ich glaube, hier sind keine Argumente mehr, jetzt möchte ich ja auch nicht mehr weiterreden. Also ne, das kann man ja auch machen, aber man muss sich dem Ganzen jetzt auch nicht stellen. So, nee. Auf der anderen Seite ist, wenn es etwas ist, was auf einer Sachebene noch irgendwie unterwegs ist, dann solltest du es schon auch doch auch beantworten, gerade wenn es in deiner Richtung deiner Fachexpertise geht. Es ist schwierig zu sagen, du hast mir aber zu doof. Also ja. da musst du dann schon machen.
Und wem passiert es nicht, dass man mal irgendwo einen Fehler in seinen Beitrag reingebracht hat? Auch das kann passieren. Mhm. Und dann kann es auch einfach mal so sein, dass du sagst, okay, stimmt, ist so. Mhm. Hast du recht, habe ich mich vertan. Und wer weiß das in 2 Wochen noch? Niemand.
Niemand. Ich meine, du kannst auch mal nichts suchen. Das ist ja das Gute. Also ich kann jetzt hingehen und kann jetzt kannst auf dein Profil gehen, da kann ich mir die Beiträge alle nochmal angucken, die da drinnen waren. Aber ich kann nicht danach suchen. Mensch, der Max, da hat da mal irgendwas mit Biergarten gesagt, das suche ich mir jetzt mal. Gibt ja keine Suchmöglichkeiten. Ist einfach nicht da. Also ne, findest du nichts.
Genau. Und also LinkedIn vergisst sehr schnell. Und wie gesagt, wenn du mal einen Fehler machst, ja, dann kannst du auch zu diesem Fehler auch stehen. Also wenn du mal irgendwo eine falsche Annahme hast und in dem Post schreibst, dann kannst du auch einfach sagen, ja, okay, ist so, hast du recht.
Damit brichst du dir keinen aus. Genau. Also gerade wenn du jetzt viel großes Volumen machst irgendwie an Content, dann sagst du, ja, okay, da habe ich mich mal vertan. Da habe ich vielleicht auch nicht optimal recherchiert oder wie auch immer, dann ist es einfach genau total fein zu sagen, pass auf, du bist da der Experte, du hast da die tieferen Einsichten, vielen Dank, dass du dich hier mitteilst, super. Fein.
Genau. Aber das ist, genau, ich würde auch sagen, einfach rausgehen und machen, langen Atem haben, das kann auch lange dauern, das kann mal Monate, Jahre dauern, bis da was sich bewegt, aber es wird sich was bewegen. Und ich kenne ja, also ich meine, gut, ich bin schon immer Anwalt jetzt irgendwie, aber es gibt ja andere, die kommen auf LinkedIn und wechseln dann dort tatsächlich aufgrund ihrer Erfahrungen und Inspirationen, entdecken die völlig neue Geschäftsmodelle durch dieses Netzwerken. Ja. Also habe ich auch schon gesehen.
Ja, das schon.
Das ist cool.
Schon. Also, der Content kann dir ja auch helfen, kommen wir mal zu diesem Riesending mit Positionierung, wo bin ich unterwegs, ne?
Ja.
Und Content kann dir auch dabei helfen, deine Positionierung zu finden.
Absolut.
Weil Dinge, über die du gerne schreibst, die funktionieren dann auch für dich, also meistens gut. Und wenn du schon keinen Bock hast, darüber zu schreiben und wenn du schon keinen Bock hast, da in deinem Content für zu werben oder, ne, oder ein CTA, jetzt ein Call to Action dazu machen, dann ist es vielleicht nichts, was du anbieten solltest nach draußen, wenn du schon keinen Bock hast, darüber zu sprechen.
Richtig, richtig.
So, cool, ja. Denke ich.
Jetzt haben wir fast eine Stunde durch. Ich würde sagen, das war eine super, super spannende Folge. Sehr inspirierend. Gibt es noch was du den Leuten da draußen mitteilen willst? Oder so ein letztes Wort?
Ja, vor allem seid fair zueinander. Das, ne, also auch, wo wir gerade dabei waren mit Kommentaren und so, seid fair zueinander. Ihr werdet immer Dinge finden, die nicht eurer Meinung entsprechen. So, natürlich, das ist ganz normal. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, einmal drüber nachzudenken. Komme ich vielleicht dahinter, warum diese Person das so geschrieben hat? Ne? Verstehe ich die Nachricht vielleicht einfach nur nicht? Und wenn ich überhaupt nicht damit klarkomme, ist es manchmal sinnvoller, einfach drüber hinweg zu scrollen.
Ja, cool. Jo, dann danke ich dir. Wir sehen uns ja eh bald. Live dann Anfang Juni, also auf dem D-Slam 2. Wir hören uns auf jeden Fall vorher nochmal. Und ja, dir da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Du findest Reinholds Kontaktdaten auf jeden Fall in den Shownotes. Auch einen Link zu dem D-Slam-Event. Wenn du Fragen hast zum Thema IT-Security oder D-Slam, schreib Reinhold an. Am besten auf LinkedIn, das ist am einfachsten und schnellsten wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Jo, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Nachmittag, Reinhold, und auch dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und bis bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao.